Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo Mike.
Hallo Jan.
Und wir finden uns zusammen, Mike, um ein weiteres unserer beliebten Songrankings zu machen. Das nächste einer Reihe, kann man ja durchaus sagen, in der wir uns die Alben einer Band namens The Beatles vornehmen. Das haben wir vor einem Jahr oder so das erste Mal gemacht und uns da allen Ernstes das weiße Album vorgenommen, alle 30 Lieder vom weißen Album in eine definitive gemeinsame Reihenfolge gebracht. Und letztes Jahr im Dezember, Anfang Dezember muss es gewesen sein, haben wir das mit Rubber Soul gemacht, zum 60-jährigen Jubiläum. Und genau das haben wir heute vor, denn vor fast genau 60 Jahren, am 5. August 1966, ist das Album Revolver erschienen. Ein Album, das ja häufig auftaucht, ganz oben auf Listen der besten Alben aller Zeiten. Ich habe das Gefühl, bei den Beatles rotiert das ja immer so ein bisschen, welches Album gerade am höchsten im Kurs steht. Manchmal ist es Revolver, manchmal ist es Abbey Road, manchmal ist es vielleicht auch das weiße Album. Gerade scheint mir Revolver wieder sehr hoch im Kurs zu stehen. Würdest du, Mike, bevor wir uns auf einer Song-Ebene dem Album widmen und alle 14 Tracks von Revolver in ein Ranking bringen, würdest du kurz so einen Crashkurs geben, wo sind wir gerade 1966, also in den Monaten, bevor Revolver rauskommt sozusagen, was passiert da in der Welt der Beatles?
Naja, also ich glaube, wir müssen tatsächlich schon anfangen im Dezember 65. Da erschien ja Rubber Soul, ne? Da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Und 65 war ein sehr turbulentes Jahr für die Beatles. Ne? Zwei Alben sind erschienen, ein Spielfilm, eine große US-Tour im Sommer mit dem Konzert im Shea Stadium, was alle kennen das legendäre Konzert. Und 1966 sollte eigentlich genauso weitergehen. Also es sollte, die ersten Monate sollte ein neuer Film gedreht werden, nämlich eine Western-Parodie mit dem Titel A Talent for Lovin'. Aber da fanden die Beatles dann das Drehbuch doch nicht so toll und haben das dann abgelehnt. Der Film ist dann später mit Richard Widmark in der Hauptrolle gedreht worden, ich glaube 3 Jahre später oder so. Aber die Beatles hatten auf einmal frei und das gab es schon lange nicht mehr. Also spätestens seit 1963 hatten die eigentlich immer zu tun und jetzt hatten sie 3 Monate oder sogar noch mehr frei, bis das nächste Album aufgenommen werden sollte. Und in der Zeit hat George Harrison Patti Boyd geheiratet und John Lennon und Ringo Starr sind nach Trinidad gefahren in Urlaub und Paul McCartney, nicht ganz unwichtig, ist mit seiner Freundin Jane Asher in den Skiurlaub gefahren in die Schweiz. Da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen. Dann begannen Anfang April die Aufnahmen für das nächste Album und die nächste Single. Denn eine Single musste natürlich jetzt schnell erscheinen, weil Rubber Soul war ja jetzt schon 4 Monate her. Also es wurde wirklich höchste Zeit, eine neue Hitsingle aufzunehmen, die dann auch schon im Mai erschienen ist. Und das war Paperback Writer und Rain. Und die Beatles haben relativ viel Zeit im Studio verbracht. Also sie haben tatsächlich von April bis Juni im Studio verbracht. Das war also, so lange haben sie noch nie für die Aufnahmen eines Albums gebraucht. Und dann ging es schon wieder auf Tour. Und zwar erstmal auf die sogenannte Bravo Beatles Blitz-Tournee. Da waren sie zum ersten Mal seit ihren Tagen in Hamburg mal wieder in Deutschland unterwegs, nämlich in München, Essen und eben Hamburg. Und irgendwo auf dieser Deutschland-Tour, wahrscheinlich zwischen München und Hamburg, hat das neue Album dann auch schon seinen Namen bekommen. Denn ein Zimmerkellner hat im Nobelhotel Schloss Tremsmühle in Bargteheide vor den Toren von Berlin einen Zettel aus dem Papierkorb gefischt, auf dem Paul McCartney mit Bleistift Spiral Staircase geschrieben hat und darunter Revolver. Und auf der Rückseite nochmal Revolver. Also das war dann die Zeit, also so Anfang, Mitte Juni, als der Name des Albums feststand. Die Beatles mussten dann weiterreisen, erstmal nach Japan, wo sie im Nippon Budokan gespielt haben. Mittlerweile eine legendäre Konzertstätte, aber sie waren die Ersten, die da gespielt haben. Und es gab große Proteste wegen der Schändung eines Nationalheiligtums. Und die Beatles konnten das Hotel nicht verlassen und haben die ganze Zeit im Hilton gesessen, haben zusammen ein Bild gemalt, was man sich auch online angucken kann. Das ist ganz interessant. Hatten halt solche Langeweile, dass sie nicht wissen, was sie machen sollten, und haben sich dann Händler bestellen lassen, die in Kimono und Jade und Weihrauchfässchen angeboten haben, die dann zum Verkauf angeboten haben und so. Und dann sind sie weiter auf die Philippinen gefahren. Da haben sie eine Einladung der Diktatorin-Witwe Imelda Marcos ausgeschlagen oder verschlafen, glaube ich auch sogar, wegen Jetlag und so. Das gab dann auch nochmal Riesenaufstände und sie wären fast aus den Philippinen nicht mehr rausgekommen. Also es lief alles auf einmal, der Ruhm zeigte auf einmal eine sehr dunkle Seite. Und das ging weiter, als sie dann auf die US-Tour ging und in einem Teenie-Magazin mit dem Namen Datebook ein Interview von John Lennon auftauchte, das er schon im März gegeben hatte für den Evening Standard, in dem er gesagt hatte, das Christentum wird vergehen, es wird verschwinden und schrumpfen und der Rock'n'Roll wird bleiben erstmal und die Beatles sind größer als Jesus, man kennt das. Das hat dann dazu geführt, dass Beatles-Platten verbrannt wurden, Memorabilia verbrannt wurde, dass die Stadien zum Teil leer blieben oder zumindest also längst nicht so viele Leute zu den Konzerten kamen wie im Jahr zuvor. 11.000 Plätze allein im Shea Stadium waren leer, als sie da wieder gespielt haben. Und dann erschien Revolver. Album, über das noch nicht so viel gesagt wurde wie über viele andere Beatles-Alben, und deswegen werden wir jetzt alles über dieses Album sagen, was man wissen muss. Also ich zumindest, und Jan wird seine Bewertungen auch. Nein, natürlich wird Jan als aus einer anderen Generation das nochmal ganz anders einordnen. Ich bin sehr gespannt. Wir kennen uns ja schon eine Weile. Ich glaube, ich kenne deine Liste, obwohl ich sie natürlich noch nicht kenne. Wir stellen sie uns gleich gegenseitig vor, unser Ranking der Songs, aber man kriegt ja mit der Zeit so ein Gespür dafür, wer was wo eingeordnet hat, und ich bin mal sehr gespannt, ob ich damit dieses Mal richtig liege.
Ich habe auch das Gefühl, deine Liste zu kennen, Mike, und bin zugleich davon überzeugt, dass du keine Ahnung von meiner Liste hast und dass ich dich gleich sehr überraschen werde.
Ja.
Die 14 Stücke von Revolver, über die wir jetzt sprechen werden, die wir jetzt ranken werden und die wir für uns schon gerankt haben und uns jetzt on air unsere Rankings vorstellen, um eine gemeinsame Liste zu erstellen. Die 14 Lieder von Revolver heißen Taxman,
Eleanor Rigby.
Es geht weiter mit I'm Only Sleeping,
Love You Too,
Here, There and Everywhere,
Yellow Submarine,
She Said, She Said,
Good Day Sunshine,
And Your Bird Can Sing,
For No One,
Dr. Robert,
I Want to Tell You,
Got to Get You Into My Life,
Tomorrow Never Knows.
Das sind sie, die 14 Stücke von Revolver in der Reihenfolge, wie sie auf dem Album erscheinen. Und wir gehen jetzt von hinten nach vorne vor. Was ist, Mike, dein Platz 14, der für dich schwächste Song von Revolver?
Ja, es gibt auf diesem Album nun beileibe keinen einzigen schwachen Song. Davon müssen wir jetzt erstmal ausgehen. Und jeder Song, den ich nicht unter die ersten drei wählen kann, tut mir ein bisschen weh. Es geht jetzt nur darum zu gucken, wo tut's am wenigsten weh, dass ich ihn weit unten habe. Auf Platz 14 ist ein Stück, das ich heiß und innig liebe. Ein Song, der für mich auch auf dem Album durchaus eine zentrale Rolle spielt und auch eine in gewisser Weise auch lustige Rolle, weil dieses Album ist ja so eine durchaus, ich würde sagen, sehr tiefe Auseinandersetzung mit Ruhm, mit den Folgen des Ruhms und damit, was eigentlich von so einem Menschenleben am Ende übrig bleibt. Der Ruhm ist es anscheinend nicht. Es ist durchaus ein desillusionierendes Album, aber auch ein Album, wo nach Wegen gesucht wird, neue Formen von Sinnstiftung zu erfahren. Und auf diesem Album gibt es da natürlich auch eine Art Jesus-Figur, so wie, sie sind größer als Jesus, aber trotzdem müssen sie sich auch jemandem anschließen, auch jemandem suchen. Und diese Figur ist das zentrale Thema dieses Songs. Diese Figur ist ein New Yorker Arzt mit dem Namen Robert Freeman. Und der hat zahlreiche Künstler betreut und ihnen, sagen wir mal, auch auf die ein oder andere Art Zugang zu wichtigen Drogen und anderen Dingen verschafft, Amphetaminen, aber auch Vitamininjektionen, alles Mögliche. Und diesen Mann nennt John Lennon in diesem Song Dr. Robert. Das ist mein Platz 14. Ein wundervolles Lied, auf dem man schon hört, wie der Gitarrensound sich verändert hat bei den Beatles. Sie sind mittiger, trockener, dichter, komprimierter, also wirklich auch härter, muss man sagen. Also wenn man das mit Rubber Soul vergleicht, wo sie auch viel mit akustischen Gitarren und so gearbeitet wurde, ist das wirklich ein ganz, ganz, ganz anderer Sound. Und ich mag den Song sehr, vor allem diesen Mittelteil, wo sie dann well, 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 fantastisch. Also wirklich die Chorstimmen, die sowieso auf diesem Album sehr toll sind. Das ist ja so das letzte Album, wo die Beatles noch so auch als Einheit irgendwie auftreten. Man hat das Gefühl, dass das verschwindet dann danach. Also nach der US-Tour ist ja auch so ein bisschen Schluss mit Touren im August und so. Und dann gehen sie alle ihre eigenen Wege. Aber hier sind sie einerseits zum ersten Mal richtig Individualisten. Also man kann sehr klar erkennen, von wem welcher Song ist. Aber zugleich funktionieren sie noch als Einheit. Und deswegen ist das vielleicht auch so ein bisschen das perfekte Beatles-Album, weil da eben beide Sachen zusammenkommen. Und Dr. Robert bei mir auf der 14.
Dr. Robert war meine 14, bevor ich das Album richtig wieder gehört habe. Das war so gedanklich so, ja, Dr. Robert kommt wahrscheinlich bei mir auf den letzten Platz. Das war so mein Gedanke. Und im weiteren Hören ist er nur gewachsen und hat immer größere Qualitäten entfaltet und ist jetzt meine Eins. Nein, ist ist meine Elf. Also ist ein wenig nach oben gewandert. Ich kann dem gar nicht viel hinzufügen oder stimme dir in jedem Punkt zu. Ich finde die Gitarren ganz großartig, also wie die Gitarren auf Revolver sowieso so großartig sind, dieser tolle, rhythmisch, helle, dichte, aber auch irgendwie jangly E-Gitarren-Sound, den man hier hat, gerade auch auf diesem Song, die Bridge mit dem Well, 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 wo auch diese Orgelklänge kommen, die dem sowas Schwebendes geben, ne, und dann geht's aber zurück in die Strophe und da wird's dann wieder richtig erdig und groovy. Mein Platz 11, dein Platz 14, also müssen wir mal schauen, was wir damit machen. Du meintest ja vorhin, Mike, du kennst meine Liste im Grunde. Dann sag du mir doch mal, was ist bei mir auf Platz 14?
Yellow Submarine. Nein?
Ganz falsch.
Gut, bin ich beruhigt.
Mein Platz 14 ist, aber ich glaube, das wird dir auch keine Freude bereiten. Wir werden sehen, mein Platz 14 ist ein Paul McCartney-Stück. Ein Stück, das also gewissermaßen as Paul McCartney is as it gets, nämlich Good Day Sunshine. Das ist mein Platz 14. Ein beschwingter Piano-Pop-Song, der auch sowas, ne, altmodisches, Music-Hall-haftes hat. Also wie man das mit Paul McCartney auch verbindet, am meisten von den Beatles. Ein hymnisches, optimistisches Lied, die Sonne wird gegrüßt. Der Song hat für mich etwas komisch Unfertiges. Also im Gegensatz zu so vielen anderen Stücken, und wir haben ja gerade schon die Gitarren hervorgehoben, die E-Gitarren am Beispiel von Dr. Robert. Und Good Day Sunshine ist ein Lied, das ohne Gitarren auskommt. Also es ist auch deswegen ein Lied, das irgendwie dass das so klanglich einen Raum offen lässt, bei dem ich so denke, da könnte doch noch was das kommen. Also dass es so etwas so ein bisschen Skizzenhaftes hat. Es hat einen Demo-Charakter, dieses Lied, in meinen Ohren. Und es hört dann ja auch einfach so auf, ne? Also es ist dann ja so ein Tonbandeffekt, der ganz am Ende kommt. Also die Komposition sozusagen hat kein Ende oder so, sondern es ist dann so ein bisschen Tonbandsalat. Also das hat natürlich auch eine Bedeutung auf diesem Album, wo das Studio eine größere Rolle spielt, wo die Effekte, die man im Studio erschaffen kann, die man mit der Manipulation von Tonbändern schaffen kann, eine Rolle spielt. Also Stücke, die gar nicht dazu gedacht sind, dass man sie reproduzieren könnte auf einer Bühne. Also das ist schon, das leuchtet mir schon ein, warum das auf diesem Album dann auch stattfindet, diese Art Ende.
Ja, Good Day Sunshine ist natürlich ein, man kann es nicht anders sagen, Klassiker, inspiriert von Daydream, von The Loving Spoonful, ein Ragtime-Stück, ein Stück, das sehr viel harmonisch, sehr viel raffinierter ist, als es vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Ein Stück, das ich wirklich gar nicht hoch genug loben kann. Und deswegen ist es bei mir auf Platz 13. Ja, also einfach nur, weil es kommt halt noch so viel. Und es ist, sorry Paul, aber es ist, ja, es reicht leider nur für, es ist, ich mag das Stück sehr. Und wenn ich das so höre, und das ist ja, glaube ich, auch eines der bekanntesten Stücke, würde ich fast sagen, von Revolver. Aber tatsächlich ist es, lässt es mich relativ kalt in seiner Perfektheit. Ich finde es gar nicht so demohaft, aber ich finde, da fehlt auch in dem Sinne nichts. Gut, also die Beatles haben ja mal überlegt, das Album in Memphis aufzunehmen, weil sie große Fans vom Stax Label waren. Und so Bläser oder sowas hätte dem vielleicht tatsächlich gut getan. Das hätte so eine Jug-Band oder so. Sowas wäre vielleicht ganz schön gewesen. Es hätte dem Song vielleicht was. Das muss man ja sowieso sagen, dass es gibt so zwei, drei Lieder, wo man hier so denkt, ach, wären sie doch nach Memphis gefahren. Aber da kommen wir dann vielleicht später noch zu.
Ja, dann ist wahrscheinlich es schon entschieden, oder? Dann ist Good Day Sunshine die gemeinsame 14, weil es wird kein weiteres Stück kommen, das wir beide so low gerankt haben. Dann halte ich das schon mal fest und mache direkt weiter mit meiner 13. Das ist ein Stück von George Harrison, der hier nicht zum ersten Mal im Werk der Beatles seine Vorliebe und seine Kenntnis der Sitar einfließen lässt, aber hier vielleicht so deutlich wie noch nie und ein ganzes Lied wirklich im indischen Modus errichtet hat. Das Lied Love You Too, das mit einem sehr langen, mit einem ungewöhnlich langen Intro beginnt, das ich sehr gerne mag. Also der Song läuft ja nur so 3 Minuten und dieses Intro alleine sind 30 Sekunden, also wo man die Sitar-Klänge hat, die ausklingen, also eine Stimmung wird gesetzt, es ist noch gar kein Groove erkennbar und der Rhythmus setzt dann so nach 30 Sekunden ein und dann geht's aber auch sofort los und es zieht nach vorne. Und ich mag das auch, wie die Sitar also fast so ein bisschen bluesig gespielt wird, ne? Es ist also, da ist schon so ein Riff, das man erkennt, das wiederkehrt. Zugleich gibt es so einen dronigen Klang, der da immer wieder reinfährt, wo ich jetzt gelernt habe, wo ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, dass das eine verzerrte E-Gitarre ist, wo dann der Lautstärkeregler immer aufgedreht wird, um dem so ein Fade-In zu geben. Also das ist wirklich toll. George Harrison, da haben wir ja auch in der Rubber Soul-Folge, glaube ich, vor allem drüber gesprochen, dass er ja durchaus eine gewisse Überheblichkeit an den Tag legt. Ne? Er spricht, also er verkündet aus einer Position der Erleuchtung, er lässt uns teilhaben an der Erkenntnis, die er erlangt hat, und das hat dann eine gewisse, ja, Humorlosigkeit, auch eine Überheblichkeit, vielleicht, die nicht so reizvoll ist, die sich dann auch in so generischen Zeilen vielleicht erschöpft, wie Make Love All Day Long, Make Love Singing Songs. Also das ist etwas, wo ich nicht so ganz mich von mitreißen lassen kann, muss ich sagen.
Ja, ich finde ja bei diesem Song tatsächlich noch, dass George Harrison eher noch nicht wie ein Prophet, sondern eher wie ein Studierender der Weisheit wirkt an vielen Stellen. Aber es gibt natürlich die Zeile, die ich sehr mag, ist Love me while you can, before I'm a dead old man, die ja so ein bisschen das Zentrum des Songs vielleicht ist und auch vielleicht in gewisser Weise das sagt, worum es eigentlich vielleicht dann im Leben geht, also nachdem das andere alles, er singt ja You don't get time to hang a sign on me, also da geht es auch schon in gewisser Weise um den Ruhm und so und dass das eben alles nicht die Befriedigung ist, sondern dass die eben dann doch in der Liebe liegt und im Musikmachen selbst. Das finde ich schon sehr schön. Irgendwie ist der Song auch, wenn man so sieht, also schon eine Weiterentwicklung, wenn man sieht, dass auf Rubber Soul die Sitar eher noch so ein dekoratives Instrument war, wie sie ja im Pop oft dann verwendet wurde in den folgenden Jahren und die Beatles aber jetzt hier schon, das ist schon nicht mehr dekorativ, sondern hier hat man das Gefühl, okay, sie verwandeln sich oder George Harrison verwandelt sie oder ist so eine Anverwandlung von indischer Musik. Also es ist zwar irgendwie immer noch ein Popsong, aber es geht schon weiter. Es geht schon in Richtung des meisterlichen Within You, Without You von Sgt. Pepper, finde ich. Das ist schon so in der Richtung und bei mir ist es auf Platz 12. Also nicht so weit weg.
Wollen wir dann erst einmal sagen, dass Dr. Robert auf unsere gemeinsame 13 kommt? Ich glaube, das wäre in jedem Fall fair, weil es ja dein Platz 14 war.
Mhm,
dann haben
genau.
wir
und
unsere...
Dann Love You Too. Ja.
Und dann könnten wir sagen, dass Love You Too auf die gemeinsame 12 kommt.
Genau.
Dann haben wir die drei schon verarztet. Und das ist ja bisher überraschend harmonisch
ja.
möchte ich sagen.
Ich glaube, die Konfliktpunkte kommen später, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ja, ja. Ja, dann müssen wir jetzt mit der 11 weitermachen, wenn ich das richtig sehe, ne? Oder wo sind
ich
wir jetzt?
Ach nee, du bist noch meine 12 ja. noch nicht genannt.
Ah, ja.
Meine 11 war ja Dr. Robert,
ja.
Die ist ja schon, der ist ja schon verarbeitet, aber meine 12 habe ich noch nicht genannt. Und da mache ich direkt mit George Harrison weiter. Meine 12 ist I Want to Tell You. Ein R&B-haftes Rockstück, kann man sagen, mit einer ganz schönen, absteigenden E-Gitarrenfigur, die das Lied eröffnet, die zuerst so ein bisschen fast desorientierend ist, was ich ganz schön finde, wenn dann der Beat so einsteigt und dann auch der Backbeat kommt, also da erschließt sich das Lied dann plötzlich. Der Bass ist ganz toll, also Paul McCartney am Bass hier sehr groovy, sehr melodisch, wie so häufig, also wenn das Album auch so Soul-Elemente hat, dann sind die häufig auch im Bass zu finden und in den ganz flüssigen, eleganten, melodischen Bassfiguren, die Paul McCartney da zaubert, so auch auf I Want to Tell You. Ich finde es auch sehr interessant an diesem Stück und ich nenne es eher interessant als geil, weil ich das dissonante Klavier schon wirklich sehr reizvoll finde, also ich sag mal intellektuell sehr reizvoll finde, also da sind ja Klavierakkorde auf diesem Stück, die ja ganz, ganz böse dissonant sind, so, ne? Also wirklich Töne, die sich total beißen, Noten, die ganz nah beieinander liegen und dann so in eine harte Dissonanz gehen und die hier wirklich sehr, also vehement gespielt werden. Und das finde ich wirklich sehr, sehr reizvoll und sehr interessant. Und das hat durchaus was, also Originelles und Avantgardistisches, das ich also schätze und zugleich nicht liebe. Und deswegen ist für mich I Want to Tell You mein Platz 12.
Interessant. Ich glaube, das Klavier hat den Song tatsächlich bei mir von Platz 14 und 13 und 12 gerettet, weil das eigentlich das ist, was ich an dem Song am liebsten mag. Das hat sowas sehr, sehr Unheimliches, was schon so ein Tor zum weißen Album aufstößt in gewisser Weise. Und natürlich auch irgendwie hier auch wieder von McCartney gespielt, der ja auch While My Guitar Gently Weeps später auch wieder das Klavier spielt, aber dann natürlich nicht so dissonant. Aber irgendwie hat man schon das Gefühl, dass McCartney derjenige ist, der oft die Harrison-Songs so ein bisschen musikalisch rettet. Also das ist bei While My Guitar Gently Weeps ist es nicht Eric Clapton, der das Stück so gut macht, sondern da ist auch das Klavier. Und hier ist es für mich auch das Klavier, das den Song hervorhebt und für mich dann eben auf Platz 11 landen lässt. Also wir sind uns wirklich sehr, sehr einig in den hinteren Plätzen, muss man sagen.
Erstaunlich, ja. Ja, dann haben wir gleich schon den gemeinsamen Platz 11 fest. Also ich glaube, so einig waren wir uns noch nie. Ich kann mich nicht an ein Ranking, zumal bei einem Beatles-Album, wo wir ja dramatisch auseinanderging häufiger. Ich erinnere nur an das ganze Mother Nature Sun
Debakel.
Fiasko.
Ja,
und,
ja, furchtbar.
Dann wäre mein nächster Platz jetzt Platz 10. Was wäre bei dir der nächste?
Auch Platz 10.
Ah.
Ja.
Dann, Mike, mach du doch weiter. Was ist bei dir? Und ich würde wetten, dass wir jetzt weit auseinandergehen. Was ist dein Platz 10?
Ja, bin ich mir nicht so sicher. Also Platz 10 ist bei mir ein Stück, ich hatte eben schon mal gesagt, an einigen Stellen denkt man, sie hätten doch nach Memphis gehen sollen. Und das ist bei diesem Stück der Fall. Ein Soul-Stück, würde ich sagen, dem aber so ein bisschen die Wucht der Bläser, die zwar da sind, aber die fehlt ihnen ein bisschen. In der Mono-Version schon ganz gut, aber also irgendwie hat mich das immer, ich habe das mal live gehört, 1989 in der Dortmunder Westfalenhalle, da war das mit einem Keyboard gespielt, weil Paul McCartney ja leider ein armer Mann ist und sich keine Bläser leisten kann. Aber das klang da besser tatsächlich, als es bei dieser Nummer klingt, obwohl er fantastisch singt. Es ist ein Lied über Cannabis. Es heißt Got to Get You Into My Life. Und es ist eigentlich ein sehr, sehr tolles Stück und es hat das Zeug zum Klassiker, aber diese Bläser sind für mich ein Manko dieses Songs. Das kann nicht mal der exaltierte und fantastische Otis Redding geschulte Gesang von Paul McCartney so ganz rausreißen. Deswegen bei mir auf Platz 10, Got to Get You Into My Life.
Ich stimme dir in jedem Satz zu und habe, wie du, auf meiner 10 Got to Get You Into My Life.
Es ist erschütternd.
Das ist ja nicht zu fassen. Auch aus genau den gleichen Gründen. Ich würde vielleicht noch einmal wieder den tollen Bass hervorheben, der auf diesem Stück auch irre, irre gut ist. Ich mag auch total, wie so in der Mitte des Songs so plötzlich und zum ersten Mal die E-Gitarre einsteigt und so ein neues klangliches Element dem Song gibt und so die Gesangsmelodie auch aufgreift. Also das ist wirklich ganz, ganz großartig. Aber ja, das ist ein Lied, die Bläser. Also ich meine, zugleich passt es ja auch in die Ästhetik des Albums, ne, wo es so um die prominente Rolle des Studios geht und die Bläser sind hier halt auch eindeutig, das ist hier eindeutig halt auch so eine Soundcollage, ne? Das ist ganz klar, die Bläser sind nicht am gleichen Ort wie die Band, die gerade spielt. Das ist ganz klar keine irgendwie erdige, groovy, live aufgenommene Soul-Geschichte, sondern die Bläser sind fast wie so ein Sample oder so, ne? Da so reingesampelt und klingen so ganz dünn. Also das kann man auch, wenn man will, sicher verteidigen als so klangästhetische Entscheidung, die eben den Studio-Sound nochmal betont. Aber ja, ich finde auch, dass es dem Song nicht zuträglich ist, dass es so gemixt ist. Deswegen, ja, also völlige Zustimmung. Unser gemeinsamer Platz 10 steht fest. Got to get you into my life. Weiter mit der 9.
Die 9 weist eigentlich auch schon über dieses Album hinaus, weil es in gewisser Weise ein Song ist, der von Kindheit handelt, könnte man sagen. Es ist vielleicht auch ein Song, der von Ruhm handelt und davon, wie man, weil man nicht mehr Teil der Welt sein kann, wie alle anderen das sind, sich selber in einem gelben Unterseeboot unter die Leute oder in die Welt hineinmischt. Ein Song, der ikonisch
Taxman.
Ein Song, der ikonisch ist. Natürlich auch durch den Film, der später erschien. Ein Song, den ich sehr, sehr mag, auch über die Jahre eher zu schätzen gelernt habe. Ich kenne viele Leute, die sagen, ja, Revolver, aber Yellow Submarine. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde, der hat natürlich auch durch diese Marching Band, die da so durchrauscht, denkt man natürlich auch ein bisschen an Rainy Day Women von Bob Dylan, was ein paar Monate vorher erschienen war. Und das Tolle an Yellow Submarine ist auch, die Beatles haben das ja in so einer nächtlichen Session aufgenommen und Paul McCartney Session. Und George Martin lag zu Hause, ich glaube Grippe oder was, jedenfalls lag flach. Und die Beatles konnten auf einmal im Studio machen, was sie wollten. Und dabei ist dann dieses Lied herausgekommen, Yellow Submarine. Ganz interessant, als vor ein paar Jahren diese Box rauskam, mit Outtakes und so von Revolver, da gab es ein frühes Demo von John Lennon, wo dieser Song noch ganz anders funktionierte, nämlich so als eine introspektive Ballade und wo er dann immer singt, in the place where I was born, no one cared, no one cared. Und man denkt so, also viele haben gesagt, schade, dass sie das nicht weitergemacht haben, aber ich denke, gut, dass sie das nicht weitergemacht haben, gut, dass da jemand eingeschritten ist und ich glaube, es war dann McCartney, der den Chorus gemacht hat und der dieses Stück dann von diesem doch etwas Selbstmitleidigen ein bisschen weggeholt hat oder, um nicht zu sagen, weitestmöglich weggeholt hat. Es ist natürlich ein Song, der immer noch davon handelt, isoliert zu sein auf die eine oder andere Art, aber ein Song, der dabei doch äußerst fröhlich daherkommt. Und ich liebe die Soundeffekte und alles an dem Song. Yellow Submarine, Platz 9.
Mein Platz 9, ebenfalls Yellow Submarine. Für mich hat es aber, also für mich ist diese Traurigkeit, diese Melancholie, die du gerade in der frühen Demo-Version hervorgehoben hast, hat es aber in das finale Lied auch geschafft. Also gerade in Ringos Performance, ne, da ist ja so eine Wehmut in seiner Stimme.
Durchaus,
und,
ja.
Und eine, ja, so leichte Traurigkeit oder eine Schwermut. Und das, finde ich, macht das Lied auch so schön und so berührend, dass man auf der einen Seite dieses fröhliche Mitsinglied hat, dieses Kinderlied, diese sehr einfache Melodie, die ja auch sowas von einem Arbeiterlied oder so hat, ne? Also die, die jeder sofort mitsingen kann. Und in der Strophe ist man aber dann beim Einzelnen, ne? Also wo im Refrain der ganze Chor aus Arbeitern singt, ist man in der Strophe beim Einzelnen. Und da ist es dann eben nicht das Lied der ganzen Belegschaft, sondern es ist das Lied dieses einen Sängers. Und das finde ich sehr berührend, weil dieser Sänger eben Ringo ist und man das Gefühl hat, dass der auch auf diesem gelben U-Boot, wo er umgeben ist von Menschen, so ein bisschen alleine bleibt irgendwie. Also so höre ich dieses Lied oder so trifft es mich. Ich mag auch also sowieso das Bild dieses gelben U-Boots sehr gerne. Also man würde ja eigentlich meinen, dass es sich bei einem U-Boot um Kriegsgerät handelt, dass es sich bei einem U-Boot um etwas handelt, das unentdeckt bleiben soll und dann mit der Signalfarbe gelb angestrichen ist und dann so sichtbar wie nur möglich wird. Also dieses, durchaus psychedelische, was in diesem Bild ist, mag ich sehr.
Dann kommen wir zu Platz 8, Jan. Hau rein.
Mein Platz 8 ist wieder ein Lied, was von großartigen Gitarren dominiert wird. Ein Mid-Tempo-Rock-Song. Vielleicht einer der Songs, bei denen man sich vorstellen könnte, die hätten sie auch live spielen können. Also das ist ein Lied, das sie auch zu viert auf einer Bühne hätten recreaten können. Das Lied heißt She Said, She Said. Ein Lied, das ich sehr mag, das für mich auch, also wir haben jetzt schon häufiger über Paul McCartneys Bass gesprochen, wir haben schon häufiger über die tollen Gitarren-Sounds gesprochen, wir haben bisher noch nicht über Ringo Starrs Schlagzeugspiel gesprochen und das ist auf She Said, She Said vielleicht so großartig wie, ja, wie es nur sein kann. Also ein ganz toller Snare-Sound, so ein heller, groovy Sound und er spielt hier aber auch mit so toller Akzentuierung und bringt die ganze Zeit so eine Unruhe in dieses Stück. Das finde ich ganz großartig. Also für mich ein Lied, das von einem tollen Band-Sound und einem, wirklich, also wo alle vier ihre Greatness zusammenbringen. Trotzdem, weil es andere Stücke gibt, die mich noch mehr berühren vielleicht auch, denn ich glaube, das ist ein Lied, bei dem ich jetzt emotional nicht so sehr angesprochen werde, vielleicht wie von anderen, die noch kommen.
Wie, nicht von I Know What It's Like To Be Dead? Davon ist man doch immer sofort angesprochen. Naja gut, aber das ist eine schöne Zeile.
Die tolle Zeile, die also zentrale Zeile vielleicht.
Ja, die kommt ja von Peter Fonda, glaube ich, ursprünglich, der das mal gesagt hat, der sich ja, glaube ich, als 10-Jähriger oder so mal fast selbst massakriert hätte mit einem Gewehr, das er, glaube ich, von seinem Vater gemobst hatte oder so. Und das hat er den Beatles dann erzählt auf der US-Tour 65, als die Beatles, die Birds und Fonda zusammen abhingen. Und das hat Lennon dann zu diesem Song gemacht, in dem dann aber aus Peter Fonda eine Sie wurde. Petra Fonda vielleicht, keine Ahnung. Und also man hört die Birds durchaus auch ein bisschen raus. Mhm. Aber eine sehr, sehr radikale Version, wie die Birds sie selber nie von diesem Jingle Jangle irgendwie gespielt haben, glaube ich. Ich mag den Song sehr. Es gibt da ja auch, du hast eben gesagt, man muss nicht über den Bass von Paul McCartney sprechen. Der ist hier tatsächlich eher so ein bisschen zurückgenommen. Aber es gab ja lange die Mär, dass der Bass gar nicht von Paul McCartney stamme, weil es einen Streit gab im Studio und dann war er nicht, und dann ist er vorzeitig gegangen. Das war der letzte Song, den sie für Revolver aufgenommen haben und danach gingen sie auf Tour und so. Aber der Bass ist von Paul McCartney. Das hat man dann, als diese Box dann später rauskam, da hat man dann die Outtakes gehört und gemerkt, es ist doch McCartney. Aber er singt bei den Harmonien nicht mehr mit. Die sind dann wohl danach entstanden und ich habe das Gefühl, dass ich mag das irgendwie auch, wenn Lennon und Harrison zusammen singen, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, da ist ein Mangel, da fehlt etwas, da fehlt eine Stimme. Und das habe ich hier bei diesem Song auch, deswegen ist der Song bei mir auf Platz 7. Also gar nicht so weit weg von deinem, ja. Also wir kommen auch da, also nicht so weit, werden wir nicht so weit auseinander liegen, je nachdem, wie jetzt mein Platz 8 sich bei dir darstellt. Aber ich habe das Gefühl, dass mein Platz 8 wahrscheinlich dein Platz 7 ist oder Platz 6.
Habe ich auch das Gefühl, ja.
Aber wir werden sehen, auch hier gibt es einen Studio-Mythos, den man aufdecken muss oder kann. Nämlich den Mythos, dass George Harrison bei diesem Song das Gitarrensolo nicht hinbekommen hat und dann Paul McCartney einspringen musste, um das Solo zu spielen. Das ist wohl aber so nicht ganz richtig, sondern Paul hatte einfach irgendeine Idee und George hat gesagt, ja, mach mal. So war es wahrscheinlich. Aber es gibt dieses Buch von Jeff Emerick, wo diesem Toningenieur, der bei Revolver eine wichtige Rolle spielt und mit für diesen Sound dieser Platte verantwortlich ist, zu großen Teilen, der sehr oft in der Paul-Fraktion war und eigentlich George Harrison das ganze Buch über nur runtergemacht hat. Und ich habe mit Giles Martin da mal drüber gesprochen und der meinte, ja, dieses Buch sei hochamüsant, aber es habe nichts mit dem zu tun, wie die Sachen sich damals abgespielt hätten. Vor allem Emmerich selbst habe sich doch in diesem Buch immer sehr in den Vordergrund gestellt und man hätte das Gefühl, er wäre Mr. Swinging Sixties. In Wirklichkeit sei er aber ein etwas untersetzter, rothaariger Mann gewesen, der immer betrunken war. Das fand ich eine sehr schöne Jugenderinnerung von Giles Martin. Jedenfalls, der Song heißt Taxman und es ist das erste Mal, dass ein George Harrison-Song ein Beatles-Album eröffnet, aber sie haben es doch George Harrison nicht überlassen, auch als Erster auf diesem Beatles-Album zu Wort zu kommen, nämlich das 1, 2, 3 zu Anfang, was tatsächlich nach George Harrison klingt, ist Paul McCartney durch irgendwelche Verzerrer geschoben und geschickt. Der hat also das erste Wort auf Revolver. Und dann kommt dieser Song, der natürlich irgendwie auch wieder Miserable George ist. Ne? Also erstmal sich über die hohen Steuern aufzuregen, das ist natürlich auch irgendwie, aber es ist auch irgendwie schön Working Class auf eine Art. Ne? Da hat man dann mal Geld und dann nehmen sie es einem weg und so. Das finde ich, das hat ja auch, also man merkt schon, wo er herkommt. Er ist kein Salon-Bolschewist, der sagt, ja, und alle Macht dem Volke, sondern ich möchte bitte mein Geld behalten. Vielen Dank. Und das finde ich an dem Song irgendwie auch ganz rührend. Auch wenn ich tatsächlich lange mit dem Song gefremdelt habe, aber mittlerweile mag ich ihn sehr auch. Natürlich wegen dieses Gitarrensolos, was es da in dem Song gibt, das ja was sehr Indisches hat auf eine Art, aber nicht indisch, wie George Harrison indisch interpretieren würde wahrscheinlich. Und auch der Bass ist ziemlich toll, finde ich. Also ja, ich mag es sehr gerne mittlerweile. Taxman bei mir auf der 8.
Bei mir auf der 7. Ja, die Gitarren wieder, der Wahnsinn. Auch wieder so coole Dissonanzen, ne? Also wie wir das auch schon von über I Want to Tell You zum Beispiel gesagt haben, wo sie vielleicht dann noch avantgardistischer sind. Aber hier hat man dann ja auch so diesen Gitarrenakkord, der dann auf dem Backbeat gespielt wird, der ja auch total dissonant ist. Ne? Also da ist so eine Spannung die ganze Zeit, die hier sehr groovy und sehr cool ist und die ich sehr mag und die dann auch von den Harmoniegesängen so aufgegriffen wird. Ja, das Solo hast du auch hervorgehoben, finde ich auch fantastisch. Ja, es ist auch durchaus witzig, dass so der Mann, der uns dann irgendwie so drei Stücke später, ne, so belehrt, dass man immer Liebe machen soll und dass man immer Lieder singen soll und so, dass der, aber was er uns zuerst sagen will, ist die scheiß Steuern sind viel zu hoch. Ja. Aber es ist ja auch ein durchaus gewitztes Lied, ne? Also da gibt's ja dann auch viele so, also das wird ja auch dann so ins Absurde geführt, ne? Also wenn du irgendwie spazieren willst, dann besteuere ich deine Füße und so. Also glaube ich, John dann auch mitgeholfen, ne? Da so ein paar One-Liner so zu bringen. Das hat dann fast so einen Comedy-Charakter oder so. Und ich habe dann später gelesen, und das fand ich auch interessant, wo Harrison dann wohl mal meinte, so ja, sein Problem damit, also mit den hohen Steuern und der Spitzensteuersatz lag ja wohl wirklich bei mehr als 90%, also worüber man heute, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, ne, dass das mal ernsthafte Politik war. also, aber ja, damals wohl für Top-Verdiener bei 90%. Und er hat dann gesagt, was ihn halt so daran gestört hat, und das ist dann ja auch zur Zeit des Vietnamkriegs und so, ne? Also durchaus auch eine sehr politisierte Diskussion. Was passiert mit Steuergeldern? Wo werden sie investiert? Was wird davon, also, ne, wem kommen sie zugute? Und wenn dann davon eben nicht irgendwie Schulen gebaut werden oder Straßen ausgebessert werden, sondern wenn das dann in Kriegsgerät geht, also das scheint wohl, so hat er es zumindest an einem Punkt mal gesagt, auch seine Grievance gewesen zu sein mit den hohen Steuern. Aber ich muss sagen, irgendwie will ich gerade dir zustimmen und She Said auf die gemeinsame 7 nehmen und Taxman auf die 8. Also das fühlt sich gerade doch besser an. Deswegen müssen wir jetzt gar nicht diskutieren oder gar nicht irgendwie aushandeln, außer du sagst, du willst jetzt doch Taxman höher haben.
Nein, ich sehe das, das finde ich schon richtig so. Ich finde als Song oder auch als vielleicht Botschaft oder auch als, ja, finde ich irgendwie She Said interessanter als Taxman. Ich habe, wie gesagt, lange mit dem Song gefremdelt auch, aber ich möchte mir immer vorstellen, wie das für Leute gewesen sein muss, die Beatles-Fans waren und zum ersten Mal Revolver aufgelegt haben und dann kam dieser Song. Das muss schon auch irre gewesen sein. Also Elvis Costello hat mir mal erzählt, wie er damals gefremdelt hat, als er zum ersten Mal Rubber Soul gehört hat und gedacht hat, das ist doch nicht mehr die gleiche Band wie auf Help. Also wenn man das jetzt, das ist jetzt schon nochmal ein sehr weiter Schritt von da. Also das, obwohl ja von Run for Your Life ist ja der letzte Song auf Rubber Soul und jetzt gehen wir zu Taxman. Naja, also egal. Ich finde es gut, also die 7 She Said, die 8 Taxman, dann kommen wir jetzt schon zur 6, wenn ich das richtig sehe. Also jetzt geht es wirklich ans Eingemachte und jetzt ist es tatsächlich jeder Platz, der nicht die Nummer 1 ist, muss eigentlich mit einem Schmerzensschrei begleitet werden, weil ich auch bei diesem Song denke, der könnte auch auf der 1 sein. Auf jedem anderen Album wäre es vielleicht sogar. Keine Ahnung, auf diesem Album ist das nicht. Und wir bleiben aber auch in gewisser Weise bei der Politik. Und zwar bei dem bei dem Schwiegersohn von Karl Marx, Paul Lafargue. Ich weiß nicht, der am einen oder anderen mag es was sagen, der hat ein berühmtes Pamphlet geschrieben, das heißt Das Recht auf Faulheit. Und der Song, um den es jetzt geht, trägt den Titel I'm Only Sleeping, ist von John Lennon und eines meiner liebsten Lennon-Lieder überhaupt, wenn ich das mal so sagen darf, und trotzdem auf diesem Album bei mir nur auf Platz 6. Ich mag schon allein, dass die erste Zeile lautet When I wake up early in the morning und man denkt, jetzt kommt irgendeine Blues-Nummer und dann kommt Stay in bed, float upstream. Also das ist schon einfach so fantastisch. Wundervoller Gesang, also wirklich auch verschlafen auf die eine oder andere Art. Toller akzentuierter Bass. Dann diese Rückwärtsgitarre, die es hier gibt. Also es gab ja schon vorher so eine Rückwärtstechnik auf Rain, der B-Seite von Paperback Writer, aber da gab es keinen in dem Sinne quasi für das Rückwärtsspielen vorher geschriebenes Gitarrensolo. Das ist ja das Tolle daran. Also George Harrison hat sich ein Solo überlegt, das rückwärts gespielt super klingt. Das ist ja, also das ist wirklich schon Komponieren fürs Studio oder für den Effekt hin. Also das ist schon einfach so toll, dass wirklich dafür konstruiert wurde, um es rückwärts nachher abzuspielen. Das mag ich sehr gern daran. Ja, bei mir auf Platz 6, I'm Only Sleeping.
I'm Only Sleeping ist mein Platz 4. Hm. Auch für mich eines meiner liebsten John Lennon-Stücke überhaupt. Es ist ja eines der wenigen Lieder auf diesem Album, wo eine Akustikgitarre eine zentrale Rolle spielt. Ne? Also wo es dann auch mit so einer Folkiness beginnt, könnte man meinen. Aber dann, du hast schon gesagt, die rückwärts abgespielte E-Gitarre, also da kommen dann durchaus Elemente, die es dann von einem Folk-Sound ganz weit entfernen. Aber es hat noch diese gewisse, ja, Leichtigkeit vielleicht. Es sind ja auch so Lagerfeuer-Akkorde, die da auf der Akustikgitarre gespielt werden. Ich mag den Gesang sehr, die Gesangsmelodie wunderschön. Es hat eine Sanftheit, die man bei John Lennon ja auch nicht so häufig hört, finde ich. Da ist so eine Wärme, so eine Empathie in diesem Stück. Es ist ja auch so ein zentrales Thema des Albums, ne? So der Rückzug ins Innere, die Reise ins Innere, auch der Drogenrausch, das ist hier sicher auch alles drin, aber auch das, ne, sich rausziehen aus dem Karrierismus der anderen, das nicht als irgendwie Lebensentwurf zu sehen, sondern den eigenen Rhythmus zu finden und sich zu entfernen, ne, von einem Leben der Umtriebigkeit. Das mag ich alles sehr. Pauls Bass wieder ganz großartig. Ich mag es auch total, wie sich die Harmonien, also in der Titelzeile I'm Only Sleeping, wie dann da alle zusammenkommen und sich in dieser schönen Harmonie, in diesem schönen Akkord dann so verbinden, der auch sowas ganz Sehnsüchtiges hat. Ein wunderbares Lied, mein Platz 4, I'm Only Sleeping. Also das vielleicht nochmal nach hinten gestellt, wobei ich wetten würde, dass wir jetzt, also bei meinem Platz 6, weit auseinandergehen. Also so harmonisch wie wir bisher waren, glaube ich, ist es jetzt vorbei. Und jetzt beginnt
Crunch Time,
die Schlacht. Denn mein Platz 6 ist Eleanor Rigby.
Ja, war schön bis hierhin.
Und Mike lacht freudlos.
Ich fühl mich sehr einsam jetzt. Denn natürlich ist Eleanor Rigby auf Platz 1. Ohne Frage ist Eleanor Rigby auf Platz 1. Keine Frage.
Nein,
auf Platz 1.
Das ist doch ein großer
Irrtum. Aller Listen auf der ganzen Welt.
Nein.
Doch, doch, doch. Wie kann man, das erklär mal. Erklär mal, was du da nicht verstanden hast, Jan. Erklär mal.
Es ist ein trostloses Lied, das ich in seiner Trostlosigkeit ein wenig eindimensional finde. Ich mag das Lied sehr, es ist mein Platz 6, ne? Wir haben schon darüber gesprochen, wie hoch natürlich die Qualität des Ganzen ist, deswegen wird das jetzt hier kein Verriss von Eleanor Rigby, aber es gibt doch einige Lieder und es gibt in meinem Fall eine ganze Handvoll Lieder, die ich lieber mag, die ich stärker finde, weil ich sie berührender finde, weil ich sie reicher finde, weil ich sie reizvoller finde als Eleanor Rigby, das eben ein in meinen Ohren One-Note-Stück ist. Also es ist ja auch ein Stück ohne Band natürlich, also das ist dann vielleicht nochmal eine philosophische Frage, will man ein Lied, und das hast du ja klar beantwortet gerade, will man ein Lied als Platz 1 auf ein Beatles-Album setzen, wo drei Viertel der Beatles nichts zu tun haben oder sehr, sehr wenig zu tun haben? Da würde ich vielleicht schon aus philosophischen Gründen sagen, das sollte man nicht tun. Aber gut, das verstehe ich auch, dass man das anders sehen kann. Ich will noch einmal positiv hervorheben, dass ich wirklich sehr an den Streichern mag, wie kratzig und trocken und so, also horrorfilmhaft die abgenommen sind. Das sind ja überhaupt keine irgendwie weichen, schön, also romantischen Streicher, sondern ja ganz harte, kratzige, dringliche Streicher, die so das Verlorene und die Trostlosigkeit so ganz wunderbar aufnehmen und spiegeln. Das finde ich ganz toll. Es ist ein sehr literarisch geschriebener Text vielleicht, wenn man es so nennen möchte. Also es werden Szenen entworfen, sehr bildhaft und sehr, sehr dringlich, ne, werden einem die Figuren gezeigt. Wir haben Eleanor Rigby, wir haben den Pastor mit einer großen Direktheit, ne, look at him working, also wir als Hörer werden so direkt angesprochen vom Sänger, so schau dir diese traurige Gestalt an, diesen traurigen Pastor, wie er da alleine sitzt an seinem Schreibtisch und seine nächste Predigt vorbereitet. Vielleicht, also wenn ich von der, wie ich es ja vorhin meinte, so ein bisschen eindimensionalen Trostlosigkeit, das ist schon alles sehr, sehr, sehr trostlos, ne? Also es wird einem schon mit dem, also um die Ohren gehauen, es gibt keine Gemeinde mehr, niemand hört der Predigt zu, die arme Eleanor Rigby wird beigesetzt und niemand kommt, um da ihr dem beizuwohnen, der Prozession.
Naja, also, wir müssen ja erstmal über die Zeit sprechen, in der das entstanden ist. Wir befinden uns irgendwie in gewisser Weise immer noch in der Nachkriegszeit. Es gibt sehr viele Frauen, vor allem Dingen, deren Partner gestorben sind im Zweiten Weltkrieg. Das ist immer noch alles präsent. Das war sogar noch zu meiner Zeit präsent. Also als ich klein war, habe ich noch sehr viele, also Kriegswitwen erlebt und auch einsame Kriegswitwen erlebt, die dann immer noch zu irgendwelchen Denkmälern und so weiter hinliefen. Also sowas, also oder auch Frauen, die eben tatsächlich keinen Partner bekommen haben, weil sehr viele der Männer gestorben sind. All diese Sachen spielen eine Rolle. Und ich finde, diese Trostlosigkeit, die hat halt was von einem Mike Lee-Film. Und ich liebe Mike Lee. Also Mike Lee ist, glaube ich, einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Und das hat diese Form des Realismus finde ich in diesem Stück. Und in gewisser Weise korrespondiert es ja auch mit dem, was John Lennon gesagt hat, die Religion wird sterben etc. Und Father McKenzie hält halt eine oder schreibt eine Predigt für und niemand wird sie hören. Das ist ja Teil des Ganzen. Die Gemeinschaft löst sich auf. All diese Sachen spielen da eine Rolle. Und ich finde, dass man auf dem Höhepunkt seines Ruhms sich fragt, was bleibt eigentlich? Und dann dieses Bild entwirft, also auf Leute guckt aus seinem eigenen Umfeld oder auf Leute guckt auf der Straße und dann dieses, naja, man fast ja auch so ein bisschen so ein Tableau entwirft, was ja übrigens die Beatles schon in gewisser Weise zusammen entworfen haben. McCartney hatte die ersten Zeilen des Songs und die ersten zwei Strophen und hat dann waren sie bei John Lennon zu Hause und dann hat er die anderen Leute gefragt, wie soll ich das anordnen, was soll ich daraus machen und so und dann haben alle Leute Vorschläge gemacht und George Harrison hat genau das gleiche gedacht wie du. Er hat gesagt, all the lonely people, where do they all come from? Wo kommen die alle her, Paul? Was ist mit dir los? Du bist doch immer hier in den Clubs von London unterwegs. Wo kommen denn auf einmal die ganzen einsamen Leute her? Und Paul macht daraus den Refrain des Songs. Finde ich fantastisch. Und Len war nachher ein bisschen sauer, dass die anderen auch alle mithelfen durften bei dem Song, weil er ja eigentlich der wichtigste Partner von McCartney war, wenn es um Songwriting ging, das hat er ihm ein bisschen übel genommen, aber ich finde, es ist tatsächlich auch, wie es am Ende aufgeht und wie dann alle nochmal auftauchen in der letzten Strophe, finde ich fantastisch und die Idee, dass ein Album, dass man da gucken muss, wie viele Leute da mitspielen, ob das jetzt auf Platz 1 eines Albums kommt, das finde ich Quatsch. Es geht ja um die Songs und nicht darum, wer jetzt wie viel da mitspielt. Deswegen würde ich nicht sagen, dass man bei einem Bandalbum auch immer alle vier Leute hören muss bei einem Song, sondern es ist ja auch ganz klar, dass die Band in gewisser Weise der Kontext ist und den Kontext liefert für das, was im Namen von ihr getan wird. Solche Songs gibt es auch im Solowerk von Paul McCartney nicht so viele. Das ist schon ein sehr klar ein Beatles-Song, auch natürlich mit der Art und Weise, wie George Martin das arrangiert hat. Eher so als eine Art Totentanz, kann man fast sagen. Das finde ich schon ziemlich toll. Und natürlich korrespondiert es mit anderen Liedern, die einen ähnlichen Blick haben, auch einen unsentimentalen Blick haben auf dem Album, die wir im späteren Verlauf noch erleben werden. Aber ich würde schon sagen, dass dieser Song und ein weiterer McCartney-Song, der gleich noch kommt, so ein bisschen das philosophische Zentrum von Revolver sind. Und für mich ist es tatsächlich ein Song, der auch textlich über jeden Zweifel erhaben ist. Ich mag das und ich finde, es ist ja auch nichts falsch daran, ein so trübes Bild vom Leben zu entwerfen, gerade auf einem Pop-Album, finde ich das sehr reizvoll. Also ja, von daher für mich ganz klar und ohne Frage die Nummer 1 auf Revolver und Nummer mindestens 2 oder 3 im gesamten Beatles-Katalog, Eleanor Rigby.
Ja, sehr interessant. Ich würde dir nicht zustimmen, du hast von Realismus gesprochen und den erkenne ich hier nicht. Also ich finde auch nicht, dass das ein unsentimentales Lied ist. Also ich finde, das ist eher ein melodramatisches Lied. Und das meine ich nicht als Kritik sozusagen, das meine ich als Beschreibung des Modus, also in dem dieses Lied ist. Aber ich finde, dass auch die, also look at all the lonely people, also dass alleine diese, also diese Zeile, die man ja als Imperativ verstehen kann, dass alleine die schon
heißt ja auch nicht, es heißt ja nicht look at all the lonely people, sondern all the lonely people, where do they all come from? Und man könnte auch sagen, natürlich kommen sie aus dem Krieg, aus der Kriegszeit. Sie kommen, es ist das Nachkriegsengland, von dem wir hier sprechen. All the lonely people, where do they all come from? Aber dann wird nicht gesungen, it was the war, my friend, oder so. Es ist nicht Bono oder so, sondern es ist eben sehr lakonisch. So, ne? Und das macht den Song eben aus.
Du hast deinen Platz 6 gesagt, I'm Only Sleeping. Ich habe meinen Platz 6 gesagt, Eleanor Rigby. Dann sind wir jetzt bei unseren Plätzen 5. Und Ja, ich würde sagen, bevor wir den gemeinsamen Platz 6 besetzen, also da wäre ja I'm Only Sleeping ein Kandidat, können wir ja noch mal schauen, ob wir vielleicht bei Platz 5 zusammenkommen. Was ist denn bei dir auf der 5, Mike?
Jetzt werden mich sehr, sehr viele Leute nach meinem Verstand fragen. Aber auf Platz 5 ist der Song, der in gewisser Weise, also das ist ja auch schön, die Beatles stellen auf diesem Album die Sinnfrage und die Antwort auf die Sinnfrage gibt Ringo. Und so muss es ja auch sein, nämlich die Antwort auf die Frage, was wird von uns allen bleiben, ist Tomorrow Never Knows. Niemand weiß gar nichts und schon gar nicht heute oder morgen. Also ja, also ein fantastisches Stück, natürlich ein Stück, was immer gerne als Avantgarde bezeichnet wird, von, natürlich von Timothy Leary's The Psychedelic Experience inspiriert. Der Text von John Lennon, der ja gesagt hat, er wollte so etwas wie ein Mantra, etwas Mantrahaftes darauf machen, der vom Bergwipfel Gipfel runter rufende Dalai Lama sollte zu hören sein. Das war das, was John Lennon George Martin gesagt hat. Und Paul McCartney hatte dann eine andere Idee und hat dann diese Bandschleifen gemacht, die man da im Hintergrund hört. Und das, finde ich, ist auch eine gute Lösung des Ganzen. Ich mag auch das Schlagzeug auf diesem Stück unglaublich gerne. Das hat für mich eine große Kraft. Trotzdem glaube ich, dass es nicht das, also es ist nicht das Stück, was mich am meisten berührt auf der Platte. Es ist auch ein Stück, das vielleicht vor allem durch die Begeisterung von den Oasis-Brüdern für dieses Stück eher gelitten hat, als dass es ihr geholfen hat. Deswegen bei mir Tomorrow Never Knows nur, muss man sagen, auf der 5.
Es ist meine 3. Also es ist ein irres Lied, ne? Es ist ein wahnsinniges Lied, das klingt wie nichts anderes, also wirklich ein völlig originelles Lied. Und ich liebe das sehr, wie es aber, also wie hier das Instrument, das alles leitet, das hier das führende Instrument ist, um das alles errichtet ist, in meinen Ohren, ist hier das Schlagzeug, ist hier ja, der fantastische Drumtrack von Ringo. Und da finde ich wirklich alles genial. Also ich finde diesen Beat großartig, also wie sozusagen die zweite Snare-Note oder der zweite Snare-Schlag so vorgezogen ist, also und wie dann aber dieser tolle Beat dann immer wieder wiederholt wird. Also dass es sowas Samplehaftes hat, ne? Also es könnte auch nur ein Takt eingespielt sein. Ich weiß es gar nicht, ob es vielleicht sogar so war. Und dann dieser eine Takt immer wieder geloopt. Also wie auch immer sie es gemacht haben, diese unerbittliche, hypnotische, rhythmische Wiederholung ist, finde ich, ganz, ganz fantastisch. Und dann ist dieses Schlagzeug ja auch so toll abgenommen und es hat in den Tiefen so einen tollen, vollen Klang, also wie die Bassdrum hier klingt, aber auch der tolle Sound der Snare, also wirklich einer der legendären Drumtracks der Musikgeschichte und ganz, ganz großartig. Ein perfekter Groove. Und ja, alles ist dann drumherum gebaut, ne? Und diese Klangcollage, die Sounds, die Samples, die hier auf einen einstürzen, die schwirren, die schweben, die an einem vorbeifliegen, der unerbittliche Bass von Paul, meisterhaft. Also ich finde, das ist ein Lied, dem gelingt es, zugleich wirklich total originell und wild zu sein und wahnsinnig zu sein, aber auch völlig zugänglich und mitreißend, und da ist eben auch das Schlagzeug so zentral, ne? Dass man diesen Beat hat, dass man diesen Groove hat, der einen da immer, immer wieder die Orientierung gibt und auch dann durchaus was Tanzbares gibt, also und auch diese Nervosität, die es hat, ne? Also die da so mitschwirrt die ganze Zeit. Also es ist hier ein Trip, der aber nicht in irgendwie I'm only sleeping haft in irgendwas, in eine beruhigende Sphäre einen entschweben lässt oder so, sondern es ist eher wie eine Reise ins Unterbewusstsein, wo allerhand Horror auf einen wartet. Und ich mag
vor allem, wenn John Lennon in sein Unterbewusstsein eintaucht, dann ist da sehr viel Horror wahrscheinlich. Ja.
Ich wusste auch gar nicht, das habe ich jetzt zum ersten Mal gelesen, dass diese verzerrten Sounds, die wie Möwengeschrei klingen, ja Gelächter von Paul ist, was sie dann so verzerrt und bearbeitet und irgendwie beschleunigt haben. Diese ganzen Studiospielereien, finde ich, kommen hier wirklich zu einem ganz fantastischen Ergebnis. Deswegen Tomorrow Never Knows, mein Platz 3.
Ja, ich glaube.
Ja, dann ist doch wahrscheinlich jetzt auf der gemeinsamen Liste jetzt die Zeit für I'm Only Sleeping gekommen, ne? Ich glaube, näher kommen wir uns da nicht. Und Eleanor Rigby halten wir zurück und Tomorrow Never Knows halten wir ebenfalls noch zurück. Ich würde vielleicht, bevor wir weitermachen und bevor wir unsere Top 5 füllen, einmal zusammenfassen, wo wir uns jetzt schon geeinigt haben. Unser gemeinsames definitives Ranking von Revolver sieht nämlich so aus. Auf unserem Platz 14 ist Good Day Sunshine. Platz 13 Dr. Robert. 12 Love You Too. 11 I Want to Tell You. 10 Got to Get You Into My Life. 9 Yellow Submarine. 8 Taxman. 7, She Said, und 6, I'm Only Sleeping. Und dann müssten wir jetzt die 5 befüllen. Da ist wahrscheinlich noch nicht die Zeit gekommen für Tomorrow Never Knows. Das ist ja deine 5, aber meine 3. Deswegen, also, könnte der gerne auf die gemeinsame 4 kommen. Auch Eleanor Rigby darf noch nicht hier kommen, denn das ist ja deine 1. Deswegen muss Eleanor noch warten. Dann kommt jetzt mein Platz 5. Vielleicht sind wir uns da einig. Es ist And Your Bird Can Sing. Ein beschwingter, jangly Popsong mit dieser wunderbaren Gitarrenfigur, die das Stück eröffnet, wo ich auch jetzt zum ersten Mal, also viele Dinge habe ich gelernt in der Vorbereitung auf diese Folge, wo ich auch zum ersten Mal erfahren habe, dass das ja George und Paul gemeinsam sind, die hier E-Gitarre spielen. Und die diese wunderbare Figur gemeinsam erschaffen. Ich dachte immer, das wäre eine virtuose Performance von George und dachte auch immer, Wahnsinn, was der auf dem Griffbrett, wie weit der die Finger seiner linken Hand spreizen kann. Aber ja, also so wird And Your Bird Can Sing eröffnet. Ein Lied, das ja ein ganz wunderbares, also ich finde diesen mittleren Teil auch super schön, wo diese absteigende Akkordfolge kommt und John wirklich ganz wunderschön singt und so eine Melancholie reinkommt und man auch das Gefühl hat, so geht es mir zumindest, das sind hier auch nochmal die in Anführungszeichen frühen Beatles. Also das ist ein Stück, das könnte ich mir auch auf A Hard Day's Night oder so vorstellen. Also das ist eine Verbindung der Middle Period Beatles zu den Early Beatles, wäre meine These. Also ja, ein wunderbares Lied, das für mich auf Platz 5 ist.
Ja, textlich hätte es wahrscheinlich noch nicht auf A Hard Day's Night erscheinen können. Ich glaube, so diese Schärfe hat Lennon da noch nicht gehabt. Aber natürlich ist es schon ein Lied, was tatsächlich, wo man das Gefühl hat, da hört man nochmal so die Band. Es gibt ja auch dieses ganz tolle Outtake von der Anthology 2, glaube ich, wo John und Paul aus dem Lachen nicht mehr rauskommen, weil sie bekifft im Studio sind und die sollen die Harmonien singen und sich dann den ganzen Track über nur kaputt lachen. Das mag ich fast noch lieber als das Stück, als das Take, das auf dem Album ist, aber das ist schon sehr, sehr, sehr schön. Und der Bass ist unglaublich melodisch bei diesem Stück wieder. Und dann hat man eben diese Gitarren, diese beiden Leadgitarren, das ist ein bisschen wie später bei American Girl, ne, von Tom Petty and the Heartbreakers, wo auch zwei Gitarren quasi fast das gleiche spielen. Eine ganz ähnliche Konstellation. Fantastisch. Und natürlich geht es irgendwie um den Ruhm bei dem Stück. Ne? Es soll ja sogar so gewesen sein, dass Mia Farrow John Lennon mal einen mechanischen Vogel geschenkt haben soll. Und darauf soll das basieren. So, And Your Bird Can Sing. Ja. So, und das ist ebenfalls, finde ich, ein sehr, sehr schönes Lied und tatsächlich wahrscheinlich ein Lied, was ich Also, wenn man, als ich mir die Trackliste erst anguckt habe, habe ich gedacht, ja, I'm Only Sleeping muss hoch sein und She Said muss hoch sein und And Your Bird Can Sing habe ich gar nicht mehr so dran gedacht. Aber dann habe ich festgestellt, hey, das ist eigentlich das Lennon-Lied, das große, essentielle Lennon-Lied auf dieser Platte für mich ist tatsächlich And Your Bird Can Sing. Deswegen ist es bei mir auf Platz 4.
Was hältst du dann davon, Mike, wenn wir And Your Bird Can Sing auf die gemeinsame 5 nehmen und auf die gemeinsame 4 Tomorrow Never Knows?
Ja.
Ich glaube,
das können wir so machen.
Das wäre fair. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir in der Top 3 zusammenkommen. Dann wird das eine McCartney-only Top 3, aber bei diesem Album sicher absolut angemessen. Ein Album, das von Genie-Streichen von McCartney vielleicht nicht dominiert wird, aber doch entscheidend geprägt wird. Und da sind wir uns ja einig, auch wenn wir uns nicht einig sind, welche Lieder die größten Genie-Streiche sind.
Naja, bei zweien sind wir uns schon einig, dass sie zu den Geniestreichen gehören, wenn ich das richtig überblicke.
Ich habe jetzt alle Plätze genannt, bis auf die ersten beiden. Bei mir sind jetzt noch Platz 2 und Platz 1 übrig. Was ist bei dir noch übrig?
Platz 3 und Platz 2.
Dann, lieber Mike, verrate doch, was ist dein Platz 3?
Ja, und es ist unmöglich. Also es hätte auch, lange war es andersrum, aber dann hat das Herz doch über den Verstand gesiegt. I'm a lover, not a fighter, wie Paul McCartney sagt. Sagt, glaube ich, Michael Jackson. Ach Gott, na dann, egal. Also bei mir auf Platz 3 ist der vielleicht großartigste und unsentimentalste Trennungssong aller Zeiten. For No One, geschrieben auf einer Skihütte. Wir sprachen eben schon darüber, von Paul McCartney. Ein Stück, das eben nach einem Streit mit Jane Asher geschrieben wurde, auf dem es, das wird dann später nochmal bei Penny Lane eine Rolle spielen, dann auf einmal so eine Arrangement-Idee da reinströmt. Da ist es die Piccolo-Trompete, hier ist es das sogenannte Ventilhorn, wenn ich das richtig gelesen habe, was Alan Civil spielt. Ein sehr tolle, sehr, sehr tolles Solo, was hier gespielt wird. Und ja, ich finde einfach, dass dieser Song der Vanitas-Gedanke spielt hier eigentlich genauso wie bei Eleanor Rigby eine große Rolle. Man könnte fast sagen, es ist ein barockes Beatles-Album, also zumindest von der Thematik her. Also Gryphios is on the way. Also das finde ich schon sehr, sehr toll. Es erinnert mich so ein bisschen an, weiß nicht, wie so Bachs weltliche Arien oder so. Also das mag ich sehr an dem Stück. Es hat so eine unglaubliche Nüchternheit und da gibt es so Zeilen, die einen dann gerade, weil sie so nüchtern daherkommen, so unglaublich zerlegen. Sowas wie A Love That Should Have Lasted Years oder She Says That Long Ago She Knew Someone But Now He's Gone, She Doesn't Need Him. Also das sind Zeilen, die so so brutal sind, dass sie mich tatsächlich jedes Mal wieder packen. Und das, ja, von daher ein Stück, das auch auf die 2, vielleicht sogar auf die 1 hätte kommen können, aber bei mir auf Platz 3 ist.
For No One ist meine 1.
Na.
Alles, was du über Eleanor Rigby gesagt hast, stimmt. Und zwar im Falle von For No One, finde ich, ein unsentimentales Stück, ein trauriges Lied, ein trostloses Lied, zumindest für eine der beiden Figuren. Das ist ja auch ein Geniestück oder das ist ja auch ein Geniestreich dieses meisterhaften Liedes, dass wir hier beide Hälften einer Trennung, beide Parteien begleiten. Auf der einen Seite die Hilflosigkeit, die Fassungslosigkeit, die Unfähigkeit zu akzeptieren, die Unfähigkeit loszulassen. Und auf der anderen Seite die Befreiung des Loslassens. Mit welcher Klarheit und Ökonomie, das hier beschrieben wird, eines der großen Wunderwerke der Musikgeschichte. Textlich wie musikalisch ist das ein Geniestreich. Es gibt ja auch ganz direkte wörtliche Bezüge zu Eleanor Rigby. Also auch hier bei Eleanor Rigby wird ja auch von No One eine Predigt gehalten, ne? Und No One besucht die Beerdigung. Und hier eben, ne, sind es Tränen, die vor No One vergossen werden, weil niemand mehr da ist, der sich für diese Tränen interessieren könnte, ne? Und also jedes kleine Element in diesem Lied, sowohl musikalisch wie auch textlich, ist zwingend. Da ist nichts, da ist kein Gramm Fett an diesem Lied. Das ist ein absolut makelloses, perfektes Kunstwerk. Vielleicht kurz, vielleicht wenn wir bei der Musik noch bleiben. Also ich finde diese wunderschöne absteigende Akkordfolge genial. Und das ist ja was Paul häufiger macht, dass er in den Akkorden absteigt und dass er auch mit der Stimme zuerst absteigt, aber dass sich die Stimme, die Melodieführung dann emanzipiert und dann geht die Stimme hoch, wo die Akkorde weiter runtergehen. Und das macht auch bei For No One so ganz wunderschön. Ich finde wieder einmal den Bass hier genial, wie der Bass die Gesangsfigur aufgreift, aber sie auch ergänzt und ihr noch so eine Spannung verleiht, also das noch so melodisch weitet, dass es man kommt aus den Superlativen gar nicht raus bei diesem Lied. Es ist eine Solo-Performance hier auch, ne? Also wie Eleanor Rigby eine Solo-Performance ist. Also was nicht bedeutet, dass hier kein anderer Beatle auch irgendwie eine Note spielen wird oder so. Aber es ist in seiner Konzeption, in seiner Performance sozusagen. Es ist also Paul McCartneys Stimme, die wir hören. Und ja, ein wirklich brutales, ein grausames Lied über unerwiderte Liebe. You stay home, she goes out. Man könnte es nicht schöner und poetischer und brutaler auf den Punkt bringen.
Ja, doch, mir fällt eine Zeile ein, die das getan hat. The light of my life is going out tonight with someone she just met.
Ja.
Da haben wir noch einen Poeten, der vielleicht sogar da ein bisschen, nicht geklaut hat, aber der das wahrscheinlich kennt.
David Berman, Darkness and Cold, ne, ist der Song.
Ja.
Der das hier zu zitieren scheint. Und was ich auch so toll finde an diesem Stück, und das ist, würde ich vermuten, etwas, wozu auch nur Paul McCartney imstande gewesen wäre bei den Beatles. Es ist ein Lied, das die tragische Ungerechtigkeit dieser Situation, also er liebt sie, sie liebt ihn nicht, dass diese Ungerechtigkeit oder dieses Tragische dieser Situation in all seinen Komplexitäten benennt, ohne zu werten, ohne sich über irgendjemanden zu erheben, sondern alle Seiten mit großer Empathie zu sehen. Die Frau ist hier nicht irgendwie die Böse oder so, ne, die ganz ungerecht ist und eigentlich müsste sie ja überhaupt nicht. Der Song ist total bei ihr und gönnt ihr die Freiheit und freut sich für sie und begleitet sie sozusagen. Und zugleich ist der Song aber auch bei ihm und trauert mit ihm. Und ja, a love that should have lasted years, nicht that should have lasted forever. Das ist Realismus. Das ist ganz nüchterner Realismus.
Ja, das ist auch sicherer.
Die Eins, die ganz klare Eins. For No One.
Naja, also ich habe mir gedacht, weil auf die Eins sollte ja ein Song, wo auch die ganze Band mitspielt.
Ja, Mike, das ist ja Quatsch.
Deswegen habe ich mir gedacht, wähle ich auf meine Zwei einen Song, auf dem die ganze Band zu hören ist, in wundervollen Harmonien, wie ich finde. Ein Stück, also wenn For No One das großartigste Trennungslied ist, dann ist dieses hier für mich das vollkommenste Liebeslied. Und ich sage das, obwohl ich weiß, von welchem Lied es inspiriert ist und das auch ein durchaus vollkommenes Liebeslied ist, nämlich God Only Knows von den Beach Boys. Aber ich weiß auch, dass ich, als ich zum ersten Mal Here, There and Everywhere hörte, da war ich wahrscheinlich so 11 Jahre alt oder so, dass ich es nicht fassen konnte, wie schön ein Lied sein kann. Und ich habe den Text damals noch gar nicht richtig verstanden und so. Aber ich habe schon den Aufbau des Textes verstanden, dass da so bestimmte Wörter immer wieder auftauchen und das es aufeinander aufbaut. Und wie vollkommen das ist. Und das ist here, there and everywhere. Ja, ein McCartney-Stück geschrieben, als John Lennon noch schlief und er auf ihn wartete im Garten in Weybridge, wo John Lennon damals wohnte, auf dem Gelände eines Golfclubs. Paul wartete auf ihn, um mit ihm Songs zu schreiben. Und in der Zeit hat er dann mal eben dieses Lied geschrieben, was auch John Lennon sehr geliebt hat. Er hat später oft gesagt, dass das eines seiner Lieblingslieder von Paul McCartney sei. Ich finde wundervoll, wie sie hier zusammen singen. So schön singen sie vielleicht sonst nur noch auf Because zusammen, auf Abbey Road. Es ist sehr raffiniert und es ist gleichzeitig auch emotional sehr direkt, wie ich finde. Also ich, wie gesagt, als ich das erste Mal gehört habe, das gibt es doch gar nicht. So ein Lied kann es doch gar nicht geben. Aber doch, es gibt es. Und es heißt Here, There and Everywhere und ist bei mir auf der 2 und ich nehme an, insgesamt sogar noch ein bisschen höher.
Ja, bei mir auch auf der 2. Eines der schönsten Liebeslieder der Musikgeschichte. Fraglos, also Paul, dieser Gesegnete. Ich habe es dir bestimmt mal erzählt, Mike, aber Here, There and Everywhere lief ja auch bei der Hochzeit von Solvi und mir. Also als wir in den Saal getreten sind, hatten wir vorher eine CD gebrannt und da gab es dann so einen CD-Spieler, wo dann die Standesbeamtin auf Play gedrückt hat, bevor wir den Raum betreten haben.
Hat es funktioniert? Also ist das Lied dann gelaufen? Weil bei mir war es so, dass ich nochmal zurück musste in den Saal, um den CD-Spieler dann selber anzustellen, weil die Standesbeamte es irgendwie nicht hinbekommen
hat. Aber war auch Here, Then, Everywhere bei dir?
Nein, bei mir war es
Taxman?
Dead End Street. Nein, es war I've made up my mind to give myself to you von Bob Dylan.
Von Bobby D, ja, wie schön. Auch ein wunderschönes Liebeslied.
Das stimmt, ja. Aber dieses ist natürlich vollendet, formvollendet, muss man sagen.
Ja, in den Harmonien, in den Akkorden, in der Gesangsmelodie, in den Gitarren, ich mag auch total diese cleane E-Gitarre, die so kleine Sololäufe macht, ne, und dann auch so jeden Halbton mitnimmt, also wo das dann noch so eine leicht psychedelische Note bekommt, ne, also wo diese Gitarre sich dann auch so kurz emanzipiert, um dann aber wieder in dem Wohlklang und der Harmonie aufzugehen. Also das ist vielleicht auch etwas, was dieses Lied, eine Bedeutung dieses Liedes, ne, also es ist eine Feier der Liebe, es ist eine Feier der Bindung, des Gemeinsamen oder des Zweisamen. Aber es gibt eben auch diese Momente, wo es dann immer wieder eigene Elemente gibt, die sich so emanzipieren, um dann wieder zusammenzufinden. Ne? Also es ist eine schöne Beziehung, eine schöne Logik oder Form der Beziehung, die hier nahegelegt wird, musikalisch. Dann fasse ich zusammen unser gemeinsames, definitives Ranking von Revolver. Platz 14, Good Day Sunshine. 13, Dr. Robert. 12, Love You Too. 11, I Want to Tell You. 10, Got to Get You Into My Life. 9, Yellow Submarine. 8, Taxman. 7, She Said, She Said. 6, I'm Only Sleeping. 5, And Your Bird Can Sing. 4, Tomorrow Never Knows. 3, Eleanor Rigby. 2, For No One. Und 1, Here, There and Everywhere.
Ja, so ist das. Und ich bin durchaus zufrieden, auch wenn ich mich schon über deine Einstellung zu Eleanor Rigby etwas wundere, aber ansonsten sind wir uns ja bei diesem Mal vortrefflich einig gewesen in sehr, sehr vielen Dingen, das muss man schon sagen. Also das spricht vielleicht dafür, dass dieses Album doch so etwas wie ein Ranking hat, auch wenn man eigentlich denkt, alle Songs sind so super, dass man gar kein Ranking aufstellen kann, aber es scheint ja doch irgendwie so eine, ich will nicht sagen, objektive, aber doch intersubjektive Wahrheit zu geben, die sich da ablesen lässt.
Ich bin auch durchaus erstaunt, wie einig wir uns waren. In entscheidenden Fragen waren wir uns ja uneinig, aber sind dann ja doch zu einem schönen Ergebnis gekommen. Also mit Here, There and Everywhere auf der 1 bin ich sehr glücklich und also denke, das ist schon sehr richtig. Wenn ihr weitere Rankings von Mike und mir hören wollt, weitere Beatles-Rankings, könnt ihr das tun, könnt ihr im Feed von Rolling Stone Weekly ein bisschen zurückgehen. Da gibt es dann ein Ranking zu Rubber Soul und eines zum weißen Album. Wir haben auch schon über Bob Dylan-Alben gesprochen und die gerankt. Wir haben Highway 61 Revisited gemacht und Blood on the Tracks zum Beispiel. Birgit und ich haben Springsteen-Alben gerankt, zum Beispiel Nebraska und Born to Run, also das nur als einige Beispiele. Mike und ich haben natürlich kürzlich auch Californication der Red Hot Chili Peppers gerankt, also ich sag mal, der ganze Kanon westlicher Rockmusik, da sind natürlich die Red Hot Chili Peppers auch ganz zentral, da sind wir uns sicher einig, Mike. Schreibt mir gerne info@janjekal.de, wie euer Ranking aussieht, was eure Gedanken sind. Betreffzeile zum Beispiel Justice for Eleanor Rigby und dann 11 Ausrufezeichen. Oder aber Zustimmung. Schreibt mir gerne eure Vorschläge, welche Alben wir zukünftig ranken sollen. Abonniert diesen Podcast, gebt uns 5 Sterne, schreibt eine Rezension. Erzählt den Musiknerds in eurem Leben von uns. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Mike. Das hat wieder einmal großen Spaß gemacht.
Ich danke auch. Bin jetzt aber auch vollkommen im Eimer. Mein Rechner auch. Der war kurzzeitig abgeschmiert, aber das habt ihr nicht gehört.
So wie die Beatles nutzen auch wir die Studiotechniken und schneiden die Tonbänder zusammen und verzerren das. Mike, du wirst die ganze Zeit so klingen, als wärst du in der Yellow Submarine und würdest wie Paul so aus der Ferne Captain rufen.
Oh Captain, mein Captain. Das war was anderes.
Das war was anderes, ja.
Ja, ja. Mhm.
Macht's gut.
Tschüss.